Ist der Große. Sie sind zusammen mit Ihrem Mann so etwas wie ja, eine Kulturveranstalterin im Privathaus. Unter dem Label Kammermusik am Feldberg bieten Sie kleine Konzerte, eben im kammermusikalischen Rahmen mit etablierten Künstlerinnen und Künstlern, solo oder auch im Kleinensemble. Kulturgeschichtlich gesehen ist das ja so ein bisschen die Wiederkehr der Salonmusik, wie sie im bürgerlichen Haushalt, vor allem Anfang des 19. Jahrhunderts, ausgebildet wurde und dann lange Zeit Standard war. Sie sind ja mit solchen Angeboten jetzt nicht allein auf weiter Flur in Deutschland, also im Privathaus, am besten im Wohnzimmer Konzerte anzubieten. Haben Sie eine Ahnung, eine Idee, warum das jetzt anscheinend wieder zumindest semi-populär ist?
Tja, warum ist das populär? Die Frage ist ja, ist das überhaupt jemals nicht populär gewesen oder wissen wir vielleicht nichts davon? Mir persönlich ist es so gegangen in meiner Biografie als Konzertveranstalterin, wenn Sie so wollen, dass wir, je mehr wir uns selbst damit beschäftigt haben, desto mehr haben wir auch von anderen gehört, die solche Veranstaltungen machen. Klassisch ist es ja so, dass die Konzerte im Salon sich an einen Kreis richten, der irgendwie mit diesem Salonbesitzer, mit dem Wohnzimmerbesitzer was zu tun hat. Man lädt Menschen ein, die man kennt, denen man verpflichtet ist, denen man etwas Gutes tun will, aber es ist ein doch eher privater Kreis. Deswegen hören auch andere nicht so viel davon. Während wenn man jetzt mit Leuten spricht wie den Musikern, die ja nicht nur von Konzertsaal zu Konzertsaal ziehen, sondern eben die Konzerte in ganz verschiedenen Räumen machen, hört, dass es sehr viele Privatkonzerte anscheinend auch immer schon gegeben hat.
Gut, das bedarf dann schon einer genaueren Untersuchung, ob das was Neues ist oder eigentlich schon immer gegeben hat als roter Faden, ohne dass das groß bemerkt worden ist. Sie selbst kommen aus einer musikalischen Familie, Esther Groh, und das hat von klein auf Sie abgefärbt, so dass Sie ursprünglich, da waren Sie ein kleines Kind, Opernsängerin werden wollten. Wie hat sich das denn genau geäußert?
Nun, die Musik, von der war ich tatsächlich umgeben, wobei musikalische Familie, das klingt nach mehr als es war. Meine Eltern sind so ein bisschen die klassischen Bildungsbürger. Insofern hat Musik und Literatur und alles, was so dazugehört, einfach eine Rolle gespielt. Das heißt, es war einfach da, es war präsent im Elternhaus. Es wurde einem auch nicht so hingesetzt als hier, das ist was Feines, merk auf, das ist wertvoll, sondern es war einfach da. Vielleicht, es waren einfach die Umgebungsgeräusche. Und Kinder lernen ja durch Imitation. Karl Valentin hat ja mal gesagt, es lohnt sich gar nicht, dass wir unsere Kinder erziehen, sie machen uns sowieso alles nach. Und insofern, dass die Musik war da, meine Mutter hat gesungen, mein Vater hat Klavier gespielt, also alles auf einem Hobbyniveau, und das habe ich nachgemacht. Und dann habe ich Schallplatten gehört, damals gab es noch Schallplatten, und fand das so toll, so faszinierend, dass ich das einfach imitiert habe. Und dann war ich mit 6 oder so, habe ich gesagt, ich möchte Opernsängerin werden, ohne viel darüber zu wissen.
Berufswünsche bei Kindern, die kommen und gehen, das weiß man, aber das musikalische Begehren, das blieb ja bei Ihnen durchweg erhalten, auch wenn sich dann das Leben und die Biografie ganz anders entwickelt haben.
Absolut, ja, das ist auch, das sind so ein, vielleicht so ein, also eine Grundschwingung, die einen trägt, wenn man so eine große Liebe zu etwas hat. Da gibt es dann Ambitionen und Träume, die sich mal in den Vordergrund schieben, mal dann wieder zurücktreten, aber für mich ist das zumindest so, dass ich auch gemerkt habe, dass Musik und in dem Fall auch tatsächlich klassische Musik etwas war, was mich so durch mein Leben trägt, was tatsächlich also besser als jeder Stimmungsaufheller und besser als jede Motivationsliteratur, die sich manche Menschen reinziehen, etwas ist, was mich immer so ganz direkt in meiner seelischen Grundschwingung erreicht und trägt. Und deswegen war es für mich auch, als ich die Gelegenheit erhielt, dann tatsächlich mich doch etwas mehr mit Musik zu beschäftigen, als mein ursprünglicher Lebensweg das dann so hergegeben hat, habe ich die Chance natürlich ergriffen.
Sie haben Betriebswirtschaften dann studiert und sind in verschiedenen, auch großen Unternehmen beruflich tätig gewesen, aber dann immer wieder mit der Musik in Verbindung. Das haben Sie gerade genau erklärt. Gilt Ihre Liebe einzig der klassischen Musik oder vornehmlich der klassischen Musik?
einzig wäre irgendwie philisterhaft, und das würde ich nicht sagen. Ich finde auch diese Unterteilung in klassische Musik und nicht klassische oder U und E und was es da noch alles für Buchstaben gibt, das, ich habe mal gehört, das sei eine sehr deutsche Manier. Fakt ist, dass ich, wenn ich vor die Wahl gestellt bin, mich meistens das klassische Musikstück dann doch mehr fasziniert und erreicht. Aber ich habe zum Beispiel einfach eine Liebe für Stimmen. Ich bin von Gesang sehr fasziniert. Und da haben wir wieder die Opernsängerin natürlich. Aber da gibt es natürlich in allen Musikrichtungen sehr, sehr faszinierende Stimmen, die mich auch berühren. Aber wenn man dann die Lebenszeit, die man so hat und womit man sich eben nur beschäftigen kann, nimmt, wenn Sie es nachmessen würden mit der Stoppuhr, wäre sicherlich 99% meiner mit Musik verbrachten Zeit bei der Klassik.
Bei der Klassik. 2014 begannen Sie mit Ihrem Mann zusammen mit ersten Kammermusikabenden bei sich zu Hause. Da waren Sie dann zunächst mal selbst aktiv, und zwar als Sängerin innerhalb eines selbst gegründeten Trios. Wie ging dann der Wechsel vonstatten hinüber zu engagierten, fest etablierten, professionellen Musikern aus dem regulären Konzertbetrieb? Was war der Hauptimpuls dafür?
Der Impuls, der kam tatsächlich von außen. Es gibt ja manchmal im Leben Themen, die sucht man sich nicht, sondern die finden einen. Und in diesem Fall war es so, dass wir... Und das ist eine längere, sehr ulkige Geschichte, die ich gern jedem Konzertbesucher persönlich erzähle, wenn er bei mir im Konzertsaal steht. Wir haben uns also für diese Hauskonzerte einen wundervollen Bösendorfer Flügel angeschafft. Das ist so ein bisschen verrückt. Das ist so, wie wenn Sie sagen, ich muss jetzt mein Kind jeden Tag über die Straße in den Kindergarten fahren und kaufe mir einen Porsche dafür. Aber die Anschaffung dieses Instruments ist einer der Grundsteine tatsächlich, der dafür gesorgt hat, dass wir dann auch ohne rot zu werden Profis einladen konnten, bei uns zu spielen. Weil zum Teil sind die Pianisten, wenn wir jetzt über die reden, sehr, sehr glücklich und dankbar, ein richtig tolles Instrument vorzufinden. Das ist sogar in vielen professionellen Sälen nicht immer gegeben. Das war der eine Punkt. Der andere ist, wir haben ein bisschen auch aus Spaß, aus Lust an der Spielerei sehr schnell der Sache einen Namen gegeben, haben eine Webseite erstellt, und zu meinem übergroßen Erstaunen, ich glaube 4 Wochen nachdem diese erste Webseite online war, bekam ich eine E-Mail-Zuschrift von 2 Künstlern, die Barockmusik machen aus Norddeutschland, die anfragten, ob sie bei uns ein Konzert spielen können. Ich habe völlig verwirrt danach gefragt, wie kommen sie auf uns? Und die sagten mir, ja, wir gucken regelmäßig im Internet nach kleinen Spielstätten, auch Salonkonzerten. Und wenn das dann passt, wenn uns das gefällt und wenn sich das für uns irgendwie einfügen lässt, auch in eine Tour, die wir vielleicht machen, dann nehmen wir solche Gelegenheiten gerne mit.
Ja. Wie gehen Sie denn dann generell vor als Veranstalter? Wie hoch ist denn Ihr Anspruchsniveau? Müssen die von Ihnen angefragten Solisten oder Ensembles und Sängerinnen und Sänger schon Bühnenpräsenz mitbringen, mindestens 2 Alben veröffentlicht haben? Oder schauen Sie auch gezielt auf den Nachwuchs? Meinetwegen, wer hat bei Jugend musiziert gerade einen tollen 3. Platz belegt?
Also wir haben keine Checkliste. Ich glaube, das ist vielleicht das Wichtigste, wenn Sie so ein kulturelles Projekt oder irgendein Projekt, was Sie aus Liebe machen, anfangen, dann fängt man nicht mit einer Checkliste an, sondern tatsächlich mit dem berühmten Bauchgefühl. Man fängt an, etwas zu tun, probiert ein bisschen rum und hat dann vielleicht das Gefühl, dass das ist richtig, das wollen wir weitermachen, oder man bekommt gute Resonanz und dann weiß man, man ist so auf dem richtigen Weg. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, wir sind mittlerweile da, dass wir uns mit jedem sehr renommierten Kammermusikveranstalter messen wollen und meistens auch können. Wir machen 10 Veranstaltungen im Jahr. Das heißt, das begrenzt bei all den schönen Möglichkeiten, die es auf der Welt gäbe. Und da draußen sind so unendlich viele hervorragende Musiker, die alle gehört werden sollten und gefördert werden müssten. Bei 10 Konzerten im Jahr ist das der Tropfen auf den heißen Stein. Das bedeutet, wir haben nicht wirklich ein bestimmtes Schema, nach dem wir vorgehen, wen wir fördern, wen wir annehmen oder nicht. Das sind zwar vorwiegend nicht die ganz alten Hasen, das sind jüngere Künstler. Die meisten von denen stehen auch am Anfang ihrer Karriere, vielleicht sogar auch von großen Karrieren. Das hoffen wir und wünschen wir für alle. Aber sie haben schon eine gewisse Karriere. Sie sind sichtbar, also sie sind uns auch irgendwo aufgefallen. Denn auch wir sind natürlich darauf angewiesen, dass diese Kontakte zustande kommen.
Sie sagten gerade etwas, glaube ich, ganz Wichtiges. Da draußen sind so viele hervorragende Musikerinnen und Musiker und suchen auch ihre Bühnen. Ich lese und höre immer wieder, wir leben in einer Zeit, in der es fantastische, ausgebildete Musiker gibt im klassischen Musikbereich, aber ein Überangebot gegenüber den Auftrittsmöglichkeiten in den großen Sälen, auf den großen Bühnen. Insofern kommt Ihnen die Zeit ja sehr entgegen. Das heißt, so wie Sie es gerade beschrieben haben, bei dem ersten Duo, das sich bei Ihnen beworben hat, das waren wahrscheinlich solche Künstler. Wir suchen nach einer Bühne oder wir suchen nach einer Auftrittsmöglichkeit, auch im kleinen oder gerade im kleinen Bereich. Das heißt, die haben ein großes Angebot. Sie können eigentlich frei wählen, so schätze ich das mal ein.
Das ist in der Tat so, weil wir, ich sage das ja gerade, beschränkt sind in der Menge dessen, was wir tun können. Wir haben so viele Kontakte zu Musikern, dass man manchmal fast würfeln muss, wen man da nimmt. Das ist, tut mir immer unendlich leid für alle, die dann diesmal nicht zum Zuge kommen. Da sind wir bei der Auswahl natürlich auch gnadenlos subjektiv. Wir machen das in unserer Wohnhalle, nennen wir das. Es ist etwas mehr als ein Wohnzimmer, weil es ein kleiner Saal ist, der über 3 Etagen geht. Er ist gar nicht groß. Ihr Wohnzimmer zu Hause ist vielleicht sogar größer. Aber er hat diese fantastische Möglichkeit der Architektur, dass man wie im Theater 2 Galerien hat, wo dann auch Zuhörer sitzen können. Das gibt auch eine fantastische Akustik. Und da ist eben unser Heim, unser Wohnzimmer ist, in dem wir all dies machen für eine Öffentlichkeit, sind wir auch dann so frei und entscheiden wirklich nach Lust und Laune, was gefällt uns, wer ist uns gnadenlos sympathisch. Und das heißt nicht, dass die anderen alle nicht sympathisch sind, sondern das ist manchmal einfach dieser eine Funke, der es dann ist.
Gibt es denn Künstlerinnen und Künstler, wo Sie sagen, die oder denjenigen hätte ich gern, ist aber schwieriger ranzukommen. Wer wäre dann so der erste Cellist, Violinist, die erste Sängerin, die Sie gerne bei sich in Oberreifenberg auftreten sehen würden?
Diese Frage ist für mich ein bisschen so, da frage ich mich jetzt, ist das eine gute Fee oder eine böse Fee, die mir diese Frage stellt?
Ich bin sehr unbefangen.
Weil ich glaube, wir eigentlich, ich habe keine Liste mit Wunschkünstlern. Die Künstler, die bei uns sind, sind in dem Moment unsere Wunschkünstler. Das sind ja Beziehungen, die sich da zufällig oft entwickeln. Und jeder, der bei uns zu Gast ist, wird auch ein bisschen Teil der Familie und man lernt ihn ein bisschen kennen. Und ich habe jetzt nicht eine Liste mit einem großen Namen, wo ich sage, wenn ich den jetzt noch kriege, dann habe ich mein Lebensziel erreicht. Manchmal ist es eher so, das ist eher eine Frage der Kulturförderung. Bei uns, wer bei uns spielt und auftritt, der kann in jedem anderen Saal auch auftreten. Und zum Teil tun es die Leute auch, Gott sei Dank. Aber in dieser Klassikwelt, selbst wenn sie Klassik begeisterte Menschen fragen, es gibt nur ganz wenige ganz große Namen, die wirklich jeder kennt, Household Names. Das sind natürlich in der Regel nicht die, die bei uns spielen, weil die irgendwelche im Zweifelsfall sogar Fußballstadien füllen können. Und ansonsten ist da die ganze Breite dieses Fundament dieser Musiker, die es da gibt, die sind alle so hervorragend, aber niemand kennt sie. Es gibt wenig Stars.
Also ein Jonas Kaufmann, der wird jetzt wahrscheinlich in Oberreifenberg nicht auftreten.
Das würde ich nicht mal so sagen. Wenn Jonas Kaufmann wüsste, dass es uns gibt und wenn er diese Idee unglaublich charmant fände, da in einem Wohnzimmer voller begeisterter Menschen zu singen, wer weiß. Also wir haben tatsächlich, dann erzähle ich das vielleicht doch, es sind auch schon richtig weltberühmte Leute bei uns aufgetreten. Das sind dann oft ganz zufällige Geschichten. Eine zufällige Geschichte ist, dass wir eine Dame haben, die bei uns Gast war, die aber befreundet ist mit einem sehr bekannten Opernsänger, Holger Falk, hier aus Frankfurt, der zur Vorbereitung einer Konzerttournee, die er in den USA hatte, zusammen mit Julius Drake. Julius Drake ist der Liedbegleiter unserer Zeit, sagen manche. Die haben ein Format gesucht, um sich darauf vorzubereiten. Die waren gar nicht unbedingt darauf erpicht, nun ein Konzert irgendwo zu spielen. Die hätten auch in ihrem Wohnzimmer geübt. Aber nachdem ihnen das nun von einer Freundin vorgeschlagen worden war, fanden sie die Idee sehr charmant und sind tatsächlich zu uns gekommen, haben bei uns so quasi, man nennt das öffentliche Generalprobe, ihr Liedprogramm, was sie da für diese USA-Tournee hatten, vorgeführt. Und das war natürlich sensationell, auch für unsere Gäste, weil wenn sie nun zwei so eminente Künstler mal wirklich, das ist ja, wenn man sagt zum Anfassen, das ist bei uns ja buchstäblich so, weil sie sind ja so nah dran, ihre Fußspitze berührt vielleicht die eines Musikers. Wenn der seine Noten umblättert, dann spüren sie den Windhauch. Wenn sie sitzen so nah am Klavier, dass sie nicht nur die Klaviertöne hören, sondern auch jedes kleine Quietschen des Klavierhockers oder wenn die Weste des Klavierspielers ein bisschen knirscht, wenn er sich bewegt. Das heißt, das ist so, als würden die Leute wirklich zu ihnen nach Hause kommen. Ja.
Also damit beschreiben Sie auch, dass sich der gesamte Raum musikalischer Erfahrung sowohl für den darbietenden Künstler als auch für das Publikum verändert.
Das ist so. Das ist, man könnte es fast so wie so eine Art Symbiose beschreiben, die sich da ereignet. Sie haben den Raum, sie haben die Instrumente, sie haben dann die Musiker und sie haben das Publikum, die alle aufeinander Bezug nehmen. Wenn man die Musik, wir fangen mal bei den Musikern an, das ist immer ganz lustig, wenn sie am Nachmittag vor einem Konzert dann bei uns eintreffen, dann ist das Wohnzimmer schon in einen Konzertsaal verwandelt, da haben schon sehr fleißige Heinzelmännchen sehr, sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet, dann ist da die Bühne, dann ist da die Beleuchtung, dann sind da die Klappstühle und da liegen wunderschöne Programme drauf, aber der Saal ist noch leer und die Musiker gucken sich das alles an und dann sagt vielleicht die Gastgeberin, ja, es ist ein bisschen eng, ich hoffe, das passt so für Sie, und die Musiker völlig easy, na klar. Und dann zwei Stunden später, wenn das Konzert beginnt, die Künstler treten auf. Bei uns können sie tatsächlich auftreten, weil unser Wohnzimmer so gestaltet ist, dass sie nicht durch die Wohnzimmertür kommen müssen, sondern quasi aus der Versenkung nach oben erscheinen und dann wirklich einen Auftritt haben. Wenn die Musiker dann also auftreten, dann merkt man, wenn man sie beobachtet in dem Moment, merkt man, dass ihnen doch ein bisschen der Atem stockt, wenn sie merken, dass sie wirklich fast auf dem Schoß des Zuschauers in der ersten Reihe sitzen.
Aha.
Und aber also, was sich daraus ergibt, wenn ich das noch einfach schnell zu Ende bringen darf, ist, dass die Art und jeder im Raum ist daran beteiligt, wie diese Musik entsteht. Man atmet gemeinsam, der Herzschlag synchronisiert sich. Darüber gibt es, glaube ich, auch wissenschaftliche Studien, dass sowas tatsächlich passiert. Und man ist so unmittelbar auch als Zuhörer dann beteiligt an dem, was da entsteht, dass man auch einen ganz anderen Zugang dazu bekommt. Man erlebt es wirklich. Es ist nicht wie eine Vorführung, die irgendwo da vorne stattfindet und ich denke währenddessen darüber nach, ob ich mal wieder Bratkartoffeln machen sollte, sondern man wird zum Teil dessen, man übernimmt sogar irgendwie Verantwortung dafür.
Ist ja groß, da ist man ja fast schon jetzt hier mittendrin, so wie Sie es beschreiben, so dreidimensional und plastisch. Wie gehen denn dann diese Abende von Statten, also Sie oder Ihr Mann machen die Begrüßung und überlassen dann den Rest wahrscheinlich den Musikern. Wie sind die denn heute so orientiert oder sortiert? Sind das auch dann mehrheitlich tolle Conferenciers ihrer selbst, ihres eigenen Abends? Gehört ja heute fast schon ein bisschen dazu, dass man auch das Publikum verbal unterhält und nicht nur musikalisch.
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Das ist eine Typfrage. Es gibt Musiker, die sind sehr, sehr versiert darin, auch Conferenciers zu sein und geben launige Einführungen. Es gibt Musiker, da merkt man, dass die hauptsächlich in Formaten auftreten, wo das auch erwünscht und notwendig vielleicht sogar ist, weil wenn sie sich nicht selber ansagen, sagt sie einfach keiner an und das wäre ja schade. Und dann gibt es die anderen Typen aber auch, die so das vergeistigte Künstlertum vielleicht repräsentieren, die auch sagen, ich möchte nicht zu meinem Publikum sprechen, weil mich das so aus dem Flow bringt. Da gibt es alle Typen, das ist ganz unterschiedlich verteilt. Unser Motto ist, dass wir versuchen, jeden Künstler sich selbst so präsentieren zu lassen, wie ihm das auch entspricht. Das heißt, der Schweiger, der nun ans Instrument eilt und dann seine Stücke spielt, hat in der Regel dann mit diesem Spiel, mit dem Vortrag so viel zu sagen, dass sich die Worte erübrigen. diejenigen, die ein ganzes Moderationsprogramm rund um ihre Stücke haben, die tragen das so charmant vor, dass die Leute entzückt sind. Natürlich, das muss ich schon sagen, die Zuschauer finden es großartig, wenn die Künstler auch zu ihnen sprechen, wenn es mal vielleicht ein bisschen aufgelockert wird mit einer Anekdote. Man kennt das ja von sich selbst, was einen freut.
Aber spätestens bei dem sogenannten Nachhall, so nennen Sie das, was danach ist, dass sozusagen die Aftershow-Geselligkeit bei Ihnen dann im Wohnzimmer mit Buffet und Trank, die ja darauf abzielt, dieses Miteinander, was vielleicht vorher auch schon im Saal schon rein klanglich vorhanden war, jetzt auch nochmal auf ein persönliches Kennenlernen zu übertragen. Funktioniert das eigentlich immer?
Das funktioniert uneingeschränkt immer, tatsächlich. Immer, ja. Aber es ist jedes Mal anders. Es ist, wir haben jetzt 67 Konzerte hinter uns und hoffentlich noch mindestens genauso viele vor uns oder mehr. Aber es ist jedes Mal anders. Schon die Zusammensetzung des Publikums ist ja sehr unterschiedlich. Es ist ja Zufall, wer nun an so einem Abend da ist, ob da größere Gruppen zum Beispiel sind, die sich schon kennen, oder ob es auch eher lauter Einzelleute sind. Es hängt sehr von dem Programm ab, was man gerade gehört hat. Wieso? Es gibt Programme, wenn sie jetzt, wir haben zum Beispiel schon wirklich schwere Brocken gehabt, wie das von Messiaen, das Quatuor pour la fin du temps. Da sind sie natürlich hinterher ganz anders drauf, als wenn sie jetzt irgendwie ein lustiges Operettenprogramm gehört haben. Das hatten wir noch nie, aber kann ja sein, dass sich das mal anbietet. Insofern ist diese Veranstaltung danach, dieser Nachhall, ist tatsächlich buchstäblich das, dass man das in sich selbst noch nachklingen lässt, dass man es mit anderen teilt, dass man mit den Künstlern auch ein paar Worte sprechen darf. Und selbst wenn man denkt, was hat das für einen Sinn, dass ich dem Künstler jetzt sage, es war sehr schön, das sagen doch alle, das sagt doch jeder, das muss doch den Künstler furchtbar langweilen. Ich kann Ihnen versichern, kein Künstler ist genervt, wenn ihm hinterher jemand sagt, das war sehr schön, das ist unvergesslich, Sie haben mich tief berührt. Und Sie müssen sich da gar nichts Neues ausdenken, weil ein tief empfundenes, schönes, ehrliches Lob ist einfach das Beste, was jeder Mensch kriegen kann.
Ich glaube, es ist wichtig, das zu sagen, weil jeder hat diese Befangenheit, die Sie gerade beschrieben haben. Was soll ich ihm noch groß sagen? Ja, was soll ich mit ihm reden? Aber ich finde es richtig, dass Sie dazu auffordern, jedes einzelne Kompliment oder Reaktion, es kann ja auch eine Kritik sein, erfreut doch und bereichert.
Vielleicht ist das einfach das, was wir alle brauchen, dass man wahrgenommen wird, dass man in seiner Existenz eine Bestätigung erfährt. Das, was ich tue, hat Relevanz gehabt. Das ist nicht in einem Vakuum. Es ist nicht egal, ob ich das jetzt heute Abend gemacht habe oder nicht, sondern es verbindet Menschen. Es verbindet Gedanken, es verbindet Emotionen. Und das ist für mich das, weshalb wir eigentlich alle da sind.
Gretchenfrage, Esther Groh, Veranstalterin von Kammermusik am Feldberg, zusammen mit Ihrem Mann. Wie finanzieren Sie das selbst? Bei einem ausverkauften Haus Groh in Oberreifenberg können sich diese Veranstaltungen mit Sicherheit nicht selbst tragen.
Das tun sie.
Es sei denn, die Künstler
nicht.
Kommen umsonst.
Das tun sie auch nicht. Und Künstler, die umsonst kommen, würde ich daran hindern, bei uns aufzutreten. Denn das wäre Selbstausbeutung und würde ja auch dieses sehr schwierige Geschäft noch weiter zerstören, als es das vielleicht schon ist. Nein, diese Form der Kultur lebt vom klassischen Mäzen. Wobei wir uns da selbst als Mäzene bezeichnen, und zwar nicht des Geldes, sondern des Tuns. Das bedeutet, wir haben das Glück, wir haben dieses Haus, was sich dazu eignet. Das ist keine Riesenvilla, sondern eigentlich ein ziemlich normales Einfamilienhaus, aber mit einer besonderen Architektur. Ich deutete das ja an, die das hergibt. Wir haben uns ein schönes Instrument gekauft und wir stecken Tausende von Arbeitsstunden in diese Konzertgeschichte. Und das ist das, was unser Mäzenatentum ist. Wir geben unsere Arbeit. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir unsere Gäste, unsere Zuhörer natürlich auch darum bitten, das, was sie bei uns geboten bekommen, nämlich ein Weltklasse-Kammermusikprogramm und eine sehr, sehr schöne Bewirtung, die man wahrscheinlich auch gastronomisch anbieten könnte, alles selbst gemacht, dass sie das entsprechend honorieren. Das tun sie auch. Und was wir an Karteneinnahmen bekommen, wird an die Künstler weitergereicht.
Wenn Sie so zurückschauen, jetzt sind es über 65 Konzerte, ich glaube, Sie haben gesagt 67 Konzerte, die in den letzten Jahren zusammengekommen sind. Was war denn so ein Abend, von dem Sie sagen, dafür hat sich alles gelohnt. Das ist genau der Moment, den ich jetzt genieße. Das ist der Sinn meines Tuns, hat sich jetzt erfüllt.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, jeder einzelne Abend. Ein Gast hat es mal wunderbar gesagt.
Das habe ich erwartet, dass Sie das jetzt sagen.
Ja, aber ein Gast hat es mal aus tiefster Seele gesagt, der ein Herr, der sehr, sehr häufig kam. Und der sagte zu mir, wissen Sie, Frau Groh, heute war wieder das schönste Konzert. Aber natürlich, es gibt so einzelne Highlights, die man selber in Erinnerung behält, ganz unterschiedlich. Zum Teil, weil vielleicht doch einfach man auch an ein Qualitätsniveau herangekommen ist, was unvorstellbar ist. Insofern bleibt mir sehr in Erinnerung zwei Liederabende, die wir hatten. Das eine war Julian Prégardien, begleitet von Michael Gees, der bei uns die Winterreise plus gesungen hat. Also nicht nur eine ganze Winterreise, sondern auch noch andere Stücke dazu. Die wurden auf dem Klavier gespielt, so wie eine Soiree bei Clara Schumann gewesen war. Das war auch ein Programm, das war nach einem solchen Vorbild gestaltet. Und wenn Sie, also gerade eine Winterreise, die so ein bisschen so als die Königsmarke auch der gesungenen Kammermusik gilt, das können Sie auch immer verkaufen. Winterreise geht immer und andere Lieder sind schwierig. Leider, bitte, liebe Zuhörer, gehen Sie in Liederabende, Sie versäumen was. Aber wenn Sie nun diese Winterreise haben und haben Sie so nah und so tief empfunden und so persönlich, dass es sagenhaft.
Wer kommt denn als nächstes? Wer schaut als nächstes in Oberreifenberg vorbei, hoch oben droben am Feldberg?
Als nächstes das Trio Drei Viertel. Das ist ein Streichtrio. Und wer jetzt bei Drei Viertel an Walzerklänge denkt, liegt ein bisschen falsch. Dieses Trio hat sich einen Namen gegeben, weil das vierte Viertel tatsächlich nicht mitkommt. Es sind nämlich drei Musiker, die man vielleicht zu viert unter dem Namen des Elliott-Quartetts kennt. Aus verschiedenen Gründen sind jetzt im Mai nur drei von denen bei uns zu Gast. Oder was heißt nur, es gibt ihnen die Möglichkeit, etwas Fantastisches aufzuführen, nämlich eine Streichtrio-Version der Goldberg-Variationen von Bach. Das wird sehr spannend. Das ganze Elliott-Quartett kommt dann im kommenden Januar zu uns. Und eine andere Sache würde ich gerne noch sagen. Das übernächste Konzert ist auch eines so ein bisschen im Zeichen der Zeit. Wir haben einen wunderbaren Pianisten, Jean Müller aus Luxemburg. Der hat im letzten Dezember bei uns ein Mozart-Programm gespielt. Und er hat uns ein Benefizkonzert für die Ukraine-Hilfe angeboten. Das hätte ich nie von einem Künstler zu erbitten gewagt, denn wir sprachen ja drüber, man muss die Musiker schon auch anständig bezahlen, denn die leben davon. Er hat uns diesen Benefizabend angeboten und den werden wir am 18. Juni bei uns haben mit Klavierwerken von Komponisten, die alle etwas mit der Ukraine zu tun haben, entweder ukrainische Komponisten oder welche, die dort auf dem heutigen Gebiet geboren sind. Und da sind wir sehr, sehr, fühlen wir uns sehr stolz und geehrt, dass wir diesen besonderen Abend machen dürfen.
Esther Groh, wir kommen zu unseren beiden Sonntagsfragen. Sie haben ja vorhin eingangs schon erläutert, dass Sie aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt kommen, in dem Literatur und Musik selbstverständlich waren. Insofern sind diese Fragen ein leichtes für Sie. Was lesen Sie gerade?
Was lese ich gerade? Tatsächlich vor kurzem, vor wenigen Minuten sozusagen angefangen, Katja Petrowskaja, vielleicht Esther, nicht nur, weil es mein eigener Vorname ist, also eine Autorin, sie lebt in Deutschland, glaube ich, sie ist deutschsprachig, hat auch Wurzeln in der Ukraine. Und das ist ein bisschen wohlfeil, das habe ich einfach den Feuilletons entnommen. Was liest man, wenn man sich jetzt mit der Ukraine beschäftigt? Und ich bin sehr fasziniert schon von den ersten Seiten.
Und was ist das Buch Ihres Lebens, eines, das Sie sehr geprägt hat? Es muss ja jetzt nicht mal sein, ein Buch, auf das Sie heute zurückgreifen, aber das vielleicht trotzdem in Ihrer Seele mitschwingt.
Da kann ich nicht anders, lieber Herr Schwarz, als zu sagen, das ist nun keine Belletristik. Das Buch meines Lebens ist ganz eindeutig das Köchel-Verzeichnis.